Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Vor der Küste Neuseelands hat es erneut ein starkes Erdbeben gegeben.
Die Anklage lautet auf Untreue, Betrug und Bestechlichkeit.
Die Weltgesundheitsorganisation hat sich besorgt über die Entwicklung der Infektionslage in Europa geäußert.
Damit steigt die Zahl der Toten insgesamt auf 70.881.
Die Medienrealität weicht ja doch oft von der eigentlichen Realität ab und ist irgendwie im Schnitt negativer als die Realität. Und da habe ich mich gefragt, wie müsste denn die Medienberichterstattung sein, damit das Bild, was die Medien zeichnen, vielleicht nicht ganz so schlecht aussieht, sondern vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung gibt, weil ja doch irgendwie viele Menschen mittlerweile sagen, sie lesen keine Zeitung mehr, weil sie dann einfach nur depressiv werden und irgendwie keine Hoffnung drin sehen. Und dann habe ich mich aber gefragt, funktioniert das? Kann das eigentlich positiver werden?
Im Jemen herrscht seit fast 6 Jahren Krieg. Zehntausende Menschen wurden getötet, Millionen Einwohner mussten flüchten. Die humanitäre Krise im Jemen gilt als die schwerste der Welt. 400.000 Kindern droht nach UN-Angaben der Hungertod.
Eine gewaltige Schlammlawine reißt das halbe Dorf mit sich. 13 Menschen sterben.
Was ist los in den Medien, mit den Medien? Was läuft gut, was könnte besser sein? Darüber diskutieren wir hier nach Redaktionsschluss. Und dabei unterstützen uns Hörerinnen und Hörer. Ich bin Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Und heute mit dabei ist Margarete Schumm.
Ich studiere Kommunikationswissenschaft ganz neu noch und bin gerade durch meine erste Prüfungsphase und habe mich dabei mit Medien unter anderem beschäftigt und Medienwirkung vor allem und habe mich da gefragt, wie Berichterstattung irgendwie realistischer werden kann. Also klar, das Negative muss berichtet werden, das ist wichtig, aber kann man dem nicht manchmal so ein bisschen was Zukunftsstiftendes geben? Wie kann es weitergehen? Was gibt es für Konzepte? Was wurde vielleicht schon angewandt?
Das, was Sie da jetzt erzählen, das deckt sich mit einer Überlegung, die mich auch seit längerem umtreibt, nämlich ob diese Grundstruktur des Journalismus, also das zu berichten, was das Sensationelle ist, was ja eigentlich die Ausnahme ist, dass die jetzt an ihre Grenzen kommt, weil wir ohnehin permanent mit Nachrichten überflutet werden, so auf allen Kanälen und jederzeit. Ich bin ja alt genug, um mich daran zu erinnern, dass meine Eltern noch zur vollen Stunde immer das Küchenradio eingeschaltet haben, um sich dann, sagen wir mal, zwischen der Zeitungslektüre am Morgen und der Tagesschau am Abend mal 5 Minuten lang auf den neuesten Stand zu bringen. Und ansonsten hat man sich ja immer dann um Informationen aktiv bemühen müssen. Und heute werden sie einem, also so finde ich das zumindest, manchmal sogar richtig aufgedrängt. Und ich frage mich, ob das Überangebot nicht das ist, warum wir als Medienkonsumenten oft uns ja ein bisschen mürbe gemacht fühlen. Und die Negativität des Ganzen kommt dann vielleicht noch oben drauf. Könnte das auch sein, Frau Schumm?
Absolut. Also es summiert sich halt auf. Man guckt irgendwie mehrmals am Tag online in irgendwelche Zeitungsportale, bei Social Media begegnen einem die Nachrichten. Man kriegt irgendwie aufs Handy gleich die Eilmeldungen, guckt abends vielleicht noch die Tagesschau und es ist irgendwie an jeder Ecke begegnen einem Nachrichten und dann immer so diese Schlagzeilen, die doch wieder, wo man denkt, ach, schon wieder ein Unglück, oh je, die Zahlen sind wieder gestiegen bei Corona. Oder irgendwie selten, dass man denkt, auch das aber schön. Und damit summiert sich das in der Wahrnehmung auf jeden Fall nochmal auf, weil es nichts Besonderes ist. Und ich glaube, man auch oft versucht, sich so in den Sensationen und in den Headlines, in den Zeitungen vielleicht auch noch zu übertreffen, wer da die bessere Schlagzeile, die bessere Story rauskriegt am Ende und damit wieder mehr Leser oder Hörerinnen generieren kann.
Aber fragen wir doch mal eine Frau, die eine lange journalistische Erfahrung hat. Unter anderem war sie Chefin vom Dienst bei der Süddeutschen Zeitung. Aktuell ist sie Buchautorin, Beraterin, unterrichtet Kulturjournalismus an der Universität der Künste in Berlin. Und da kommt noch ganz viel mehr dazu. Ich fasse es mal zusammen. Sie beobachtet und analysiert die Entwicklung der Medien sehr genau. Alexandra Borchert, hallo.
Ja, hallo.
Wie beobachten Sie das? Haben wir zu viel Negativität in unserer Medienumwelt?
Ja, was ist zu viel, was ist zu wenig? Aber ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, muss ich sagen, weil mich das auch schon seit langem beschäftigt. Und ich nähere mich dem Thema ja von mehreren Seiten. Sie haben schon gesagt, ich bin Journalistin und das ist man ja immer lebenslang. Natürlich bin ich auch Medienkonsumentin und als Medienkonsumentin geht mir das manchmal ganz genauso, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr hören kann. Das war ganz stark ausgeprägt, als es um Donald Trump immer ging, wirklich täglich, stündlich. Im Moment geht es einem ja so, wenn es um die Impfungen geht, dass man manches gar nicht mehr hören mag. Und ich war auch längere Zeit, 2 Jahre nämlich, am Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, habe da Leadership-Programme entwickelt und mit vielen, vielen leitenden Redakteuren, Chefredakteuren, Medienmanagern gesprochen. Und dort wird ganz viel Publikumsforschung gemacht. Und die Publikumsforschung, die sagt ganz klar, ja, das ist so. Den Leuten geht das manchmal fürchterlich auf die Nerven, also so ungefähr. Also mehr als ein Drittel sagt eigentlich, der Journalismus ist ihnen zu negativ und ungefähr ein Drittel sagt deswegen auch, wir vermeiden das einfach, überhaupt Nachrichten zu konsumieren, wie man so schön sagt. Wir machen einen großen Bogen um Journalismus und das kann ja nicht im Sinne der Medien sein. Und deswegen ist das auch ein ernstzunehmendes Problem. Das wird von Redaktionen auch sehr ernst genommen. Es gibt da ja schon eine ganze Bewegung, die heißt konstruktiver Journalismus, wo man einfach sagt, es geht nicht darum, die Welt in rosaroten Farben zu malen und das Schlechte zu verleugnen. Geht ja nicht. Medien sind ja auch vierte Gewalt, sagt man, und müssen aufklären über Missstände, müssen recherchieren, immer rein mit dem Finger in die Wunde. Aber gleichzeitig müssen sie auch, und das hatten Sie schon gesagt, Frau Schrum, den Menschen eine Perspektive geben, um auf diesem Schlamassel wieder rauszukommen. Und diese Perspektive, die fehlt vielen. Und dann sagen sie so, boah, wenn ich ohnehin nichts tun kann und die Welt ganz fürchterlich ist und ich krieg's wirklich jede Stunde wieder gesagt, dann schalte ich doch einfach ab. Also ich habe hier bei uns im Dorf eine Bekannte, die gesagt hat, sie hat, als sie ihre kleine Tochter bekommen hat, für ein paar Jahre aufgehört, überhaupt Zeitung zu lesen, weil sie hat gedacht, das habe ich nicht übers Herz gebracht, weil ich dann immer gedacht hätte, wie kann ich in diese Welt ein Kind setzen? Und das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben. Und ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich schon lange und beschäftige mich auch damit, wie man Journalismus anders machen kann.
Das Reuters-Institut, was Sie eben auch erwähnt haben, das hat ja schon seit Jahren konstatiert, dass es eben immer mehr Menschen gibt, die sich aktiv dem Medienkonsum verweigern. Das heißt, es gibt auch wirklich einen Zusammenhang zwischen dieser negativen Berichterstattung und dieser Konsumverweigerung?
Also das ist auf jeden Fall der Hauptgrund, wenn man fragt, warum entzieht ihr euch, warum geht euch Journalismus auf die Nerven, ist das der Hauptgrund, dass die Leute sagen, es ist zu negativ, es ist zu viel, ist auch ein sehr, sehr häufiger Grund. Es überfordert mich. Ich will damit nicht ständig irgendwie konfrontiert werden von morgens bis abends, aber es ist zu negativ, ist der Hauptgrund. Das ist dann ganz lustig, weil dann kommen die Leute aus den Redaktionen und da wird ja alles gemessen, mittlerweile eben im Digitalen zumindest. Ja, was lesen die Leute besonders häufig? Wo klicken die drauf? Welche Texte lesen sie weiter? Und dann sagen die Leute aus den Redaktionen, aber das sind doch genau die Themen, wo die Leute doch immer draufklicken. Also Brexit war so ein Beispiel, ne? In Großbritannien. Es gab einen riesengroßen Anteil bei der Umfrage der Briten, die gesagt haben, wir vermeiden die Medien, wir machen einen Bogen um Journalismus, weil wir können es einfach nicht mehr hören mit dem Brexit. Und in den Redaktionen sagt man, aber die verschlingen doch alles, was mit Brexit zu tun hat. Und da muss man eben sagen, diese Daten, die in den Redaktionen ja erhoben werden, wer liest was, beschäftigt sich wie lange damit, die erfassen ja nur die Leute, die auch tatsächlich noch auf die Website gehen oder in die App. Aber die erfassen ja schon längst nicht mehr, die können ja die Leute gar nicht erfassen, die einen Bogen um Journalismus machen. Und deswegen ist dieses Bild, was die Daten da liefern, auch nur ein halbes. Und das muss man den Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder sagen. Leute, schaut mal, dass ihr euch nicht zu sehr zu Getriebenen macht von diesen Daten, sondern überlegt mal, wie könnt ihr die Probleme der Menschen wirklich angehen und sie dabei unterstützen, die Probleme zu lösen?
Ja, das heißt aber doch schon, dass aber zumindest ein Teil des Publikums auch gleichzeitig Teil des Problems ist, oder?
Naja, Medien waren ja schon immer groß darin, oder beziehungsweise die Aufgabe war ja auch immer der Kampf um die Aufmerksamkeit. Ja? Also das ist gerade bei den Boulevardmedien mit den großen Schlagzeilen, die dann auch immer die Menschen sehr beeinflusst haben, auch so ein Gefühl ausgelöst haben, mein Gott, alles ist Verbrechen, Unglück, Katastrophe, der Mensch ist schlecht. Ja? Obwohl die Menschen das in ihrem persönlichen Leben und Umfeld vielleicht gar nicht so empfunden haben. Ja, haben sie erlebt, ach, im Laden, die Frau war nett, die Nachbarin ist auch freundlich und hier so ein hilfsbereiter Mensch in der Bahn, der mir geholfen hat. Und also vieles klappt ja im Leben. Ja? Vieles geht ja gut, eigentlich erstaunlich gut, wenn man sich überlegt, dass wirklich Menschen in Millionenstädten zusammenleben, ja doch eigentlich relativ reibungslos oft, wenn man es so nennen darf. Aber die Medien haben das eben hervorgehoben, denn es ging ja auch um die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit war wichtig, weil das Geschäftsmodell dahinter ja ist auch, dass die Blicke auf die eine oder andere Anzeige fallen. Und diese Aufmerksamkeitswirtschaft hat schon immer die Medien geprägt. Nun ist es ja so, dass mit den sozialen Netzwerken, und das hatten Sie ja schon angesprochen, noch eine viel größere Schlacht um die Aufmerksamkeit eingesetzt hat. Ja, also es blinkt ja ständig und plinkt. Und tatsächlich kann das dazu beitragen, dass auch Leute mal sagen, ich brauche das nicht ständig. Ich muss einfach auch mal abschalten, ich muss mal wegschalten. Und in dem Moment geht es ihnen wahnsinnig auf die Nerven, wenn es dann noch eine Push-Mitteilung gibt und noch irgendwas, was auf sie einprasselt.
Genau, die Sachen, die man liest, sind dann natürlich die oft die negativen oder die Sensationssachen, weil es ja das ist, was einen dann irgendwie doch auch wieder am meisten anspricht, weil es einen irgendwie betrifft, weil man wissen will, was ist jetzt mit dem Brexit oder mit Trump, was hat das Auswirkungen auf meinen Alltag? Wie wirkt sich das aus? Und das ist natürlich, wenn man das im Negativen oft mehr wissen, weil es für einen dann irgendwie relevant erscheint, glaube ich, als die positiven Meldungen. Und deswegen fand ich es jetzt spannend zu diskutieren, ob es überhaupt möglich ist, realistischer zu berichten oder positiver in manchen Punkten, und fand den Ansatz vom konstruktiven Journalismus auch sehr spannend. Ich habe da heute Morgen nämlich gerade auch drüber gelesen, und dieses ja rückwärtsgewandte immer nur die W-Fragen zu beantworten und nicht dann noch zu sagen, wie kann man mit dem Problem jetzt umgehen? Was kann der Konsumierende machen? Aber auch, könnte die Politik angreifen? Welche Projekte gibt es? Das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich frage mich so ein bisschen, das lässt sich ja durchaus auch kombinieren mit der jetzigen Berichterstattung und auch mit Sensationsthesen, die meinetwegen auch Klicks bringen, könnte man ja trotzdem den Beitrag an sich anders gestalten, von der Sprache her. Und das würde ja eigentlich, wäre ja gar nicht so schwer umzusetzen, oder?
Das heißt, man würde das Faktum weiterhin berichten, aber das Ganze anders einbetten?
So, ja, hätte ich vorgeschlagen zumindest.
Ja, erstmal würde ich noch gerne sagen, da muss man auch gar kein schlechtes Gewissen haben, dass man auch auf Clickbait, wie das ja so schön heißt, manchmal geht. Deswegen heißt es ja so. Und man möchte ja auch ein bisschen unterhalten werden und oder sich auch mal gruseln oder irgendwie denken, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Und es ist auch eine psychologisch ganz gut erklärbare Sache. Menschen werden von schlechten Nachrichten angezogen, weil sie einfach sich das merken müssen, wenn irgendwo Gefahr droht, dass sie ein Risiko möglicherweise lieber umgehen. Und deswegen lenken sich unsere Sinne auch ganz stark auf schlechte Nachrichten. Und der Punkt ist nur, dass man dann oft, wenn man sich damit so vollgestopft hat, dann spürt man einfach auch einen gewissen Überdruss. Also es sind selten die schlechten Nachrichten oder diese sensationsheischenden Dinge, die Menschen zum Beispiel dazu führen, ein Abo abzuschließen. Und das ist ja das, wo es den Medienhäusern, den Privatfinanzierten auf jeden Fall sehr stark drauf ankommt, Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser vor allen Dingen eben zu binden und eher vertrauensvolle Beziehungen zu denen aufzubauen. Also wenn es immer nur irgendwie das knallige Zeug ist und danach hat man eigentlich nur so einen ganz fahlen Geschmack, dann ist das so ein bisschen wie der Zuckerschock im Körper. Man hat Hunger, man nimmt Zucker zu sich, der Blutzuckerspiegel steigt, man fühlt sich satt, aber kurz danach hat man eigentlich schon wieder Hunger, weil man irgendwie denkt, so richtig war es das ja nicht. Und das löst dann diese gewisse Unzufriedenheit aus. Und natürlich kann man auch Journalismus ganz anders machen. Man sollte als Journalistin, als Journalist auf jeden Fall auch immer mal Dinge einordnen in den größeren Zusammenhang. Was ich da extrem mag, ist dieses Projekt Our World in Data. Das wird von einem deutschen Wissenschaftler, Max Rosa, Ökonom in Oxford, geleitet. Die haben große Zeitreihen im Angebot zu allen möglichen Problemen, die die Menschheit beschäftigt haben. Und das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, um einfach auch mal zu zeigen, letztlich hat sich die Welt, in der Welt haben sich viele Dinge doch sehr positiv entwickelt. Armut ist zurückgegangen pro Kopf, Hunger ist besser geworden, Gesundheit ist deutlich besser, Kindersterblichkeit und so weiter. Also die haben zu sehr vielen großen Themen lange Zahlen rein, und ich finde, da sind Journalistinnen und Journalisten auch mal gut beraten, wirklich Dinge anzugucken. Ja, auch das Thema Gewalt, hat das zugenommen, hat das abgenommen? Und dann kann man das mal einordnen und mal einen Schritt zurücktreten. Ich habe Max Rosa persönlich in Oxford getroffen und ihn überredet, bei mir in einem Seminar mal aufzutreten, einem Chefredakteursseminar. Dann hat er erst gesagt, ah, Journalisten, das ist immer so ein schwieriges Publikum, weil ich tick ganz anders. Aber es hat dann eine sehr gute Diskussion gegeben. Denn dass die Zeit rein und die Langfristperspektive gut aussieht, heißt ja nicht, dass es nicht punktuell ganz, ganz schrecklich sein kann. Und auch es Krisenjahre gibt, was Krankheiten angeht, zum Beispiel jetzt durch Corona. Oder dass es in bestimmten Regionen der Welt ganz, ganz fürchterlich ist. Also das eine widerspricht sich mit dem anderen gar nicht. Aber tatsächlich ist der Journalismus so ein bisschen darauf gepolt, immer nur auf die aktuellen Krisen einzusteigen.
In einem 2,5 Kilometer langen Tunnel sind offenbar noch immer Dutzende Arbeiter eingeschlossen, die von dem heranrauschenden Wasser und dem Schlamm überrascht worden waren.
In Myanmar ist die Militärjunta erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen. 38 Menschen wurden getötet.
Was der Journalismus noch machen kann, außer dieses Einordnen in Zeitreihen, ist eben wirklich zu schauen, wie kann ich eine Perspektive geben? Es gibt nicht nur den konstruktiven Journalismus, es gibt auch eine andere Spielart, Lösungsjournalismus, der wirklich sagt, so, wir haben jetzt diese oder jene Herausforderung, dieses oder jenes Problem. Jetzt gucken wir uns doch mal an, wie bestimmte Menschen oder Organisationen oder Gemeinden das bewältigt haben. Wo kann man was lernen? Und tatsächlich ist es ein großes Thema im Journalismus, dass wir Journalisten zwar sehr, sehr gut darin sind, das Aktuelle zu thematisieren. Also so beim Thema, ja, werde ich gut informiert, gibt das Publikum dem Journalismus meist sehr gute Noten. Aber die Bedürfnisse sind eben auch noch ganz anders. Wird mir zum Beispiel alles Mögliche erklärt? Ja? Werde ich vielleicht auch inspiriert? Kann ich was lernen? Das sind ja alles Bedürfnisse, mit denen sich Menschen auch Journalismus zuwenden. Und dass man nicht nur dieses Bedürfnis, werde ich schnell informiert, stillt, sondern auch dieses, kann ich was lernen? Werde ich inspiriert? Kann ich vielleicht irgendwas mitreden? Habe ich irgendeinen Trend verpasst? Und wenn ich das jetzt hier höre oder lese, bin ich da wieder schlauer geworden? Also es gibt wirklich eine ganz große Bandbreite an Bedürfnissen, die Menschen haben, wenn sie sich journalistisch mit Journalismus informieren. Und da müssen Redaktionen wirklich viel mehr dazu tun, um alle diese Bedürfnisse zu befriedigen und nicht nur das Aktuelle.
Jetzt überlege ich gerade selber, wo ich zuletzt diese Bedürfnisse gestillt bekommen habe durch eine Redaktion. Frau Schumm, haben Sie da ein Beispiel, was Sie positiv in der Hinsicht, was über das Thema, über was wir reden, beschäftigt hat?
Also ich habe tatsächlich angefangen, oft so süddeutsche Magazine zu lesen und auch das Zeitmagazin gerne zu lesen, weil es da eben nicht um so ganz aktuelle Themen, also es sind tagesaktuelle Themen, klar, die einen beschäftigen, aber jetzt eben nicht die Breaking News, sag ich mal. Und da stoße ich immer wieder auf Artikel, die ich spannend finde, die mich zum Denken anregen. Ich glaube, gerade in Bezug auf Sprache, Gendern, habe ich sehr viel über Zeitungen und Ähnliches mitbekommen, was mich einfach zum Denken angeregt hat und ganz positiv, also oder wie ich finde, positiv war. Das ist ja so spontan das erste Beispiel. Und mir ist gerade auch noch eine Frage eingefallen, ist diese Bandbreite dann nicht aber auch ein bisschen größer geworden in den letzten Jahren? Weil ich glaube, es war ja im Ursprung schon so dieses, man setzt sich vor die Radiosendung und hört die Nachrichten, um informiert zu sein. Und jetzt so, wo man sich auch über Social Media und was weiß ich anders informieren und eben auch inspirieren lassen kann, ist es vielleicht auch so dieser Anspruch so ein bisschen, ja, gewachsen an die Redaktion? Kann das sein? Oder ist das gerade nur so ein Bauchgefühl aus so von mir?
Ja, ich glaube, die Ansprüche wachsen immer. Ich behaupte ja auch immer ganz, ganz frech, dass der gute Journalismus noch nie so gut war wie heute, weil er eben in sehr vielen verschiedenen Spielarten daherkommt, eben auch als Podcast, als datenjournalistisches Projekt mit tollen Visualisierungen. Solche Dinge gab es früher noch nicht. Ich bin ja schon ein paar Jahre älter, bin ja noch schon in der Zeit noch groß geworden, wo es schon eine Sensation war oder wo die Leser wahnsinnig gemeckert haben, wenn die Zeitungen wie die FAZ oder so ein Farbbild auf der Titelseite hatte, ja, um Gottes Willen. Also früher war der Anspruch des Bildungsbürgers an den Journalismus, er muss möglichst kompliziert sein, weil wenn man sich dann da durchgequält hat durch diesen Text, dann hatte man hinterher was geleistet und dieses befriedigende Gefühl, ich gehöre dazu, nämlich zu einer Schicht, die ein bisschen schlauer ist als andere und deswegen auch mit großem Ernst Journalismus konsumieren kann. Ja, also es hatte sowas so richtig so staatsbürgerliches Ding. Da ist keiner mehr zu bereit und die jungen Leute schon gar nicht. Also junge Leute, so wie sie eben auch, die sagen einfach erstens mal, ich will auch was davon haben. Ja, ich will wirklich was lernen, ich will was mitnehmen, weil diese pure Information, die kriege ich ja sowieso. Und idealerweise macht es mir auch noch ein bisschen Spaß. Gut, Ihnen wird nun auch nicht jeder Text Spaß machen, den Sie lesen fürs Studium, aber dadurch, dass es doch so viele verschiedene Spielarten von Journalismus auch gibt, haben Sie ja eine große Auswahl und können auch zu den Dingen greifen, die Ihnen Spaß machen, die Ihnen vielleicht auch eine Perspektive entwickeln. Und da haben Sie auch recht mit Ihrer Beobachtung, dass man auch wirklich ja, eine viel größere Breite jetzt hat, als das früher noch der Fall war.
So Online-Medien wie Perspective Daily würden mir da zum Beispiel einfallen. Frau Schumm, kennen Sie das?
Ich bin heute gerade darauf gekommen, über den konstruktivistischen Journalismus und war ganz begeistert davon. Aber ich kannte es vorher nicht und ich hätte mich auch gefragt, so wie wäre ich jetzt drauf gekommen, wenn ich nicht noch für den Podcast gedacht hätte, ich lese mich noch ein bisschen mehr in das Thema rein. Weiß ich nicht, an welcher Stelle mir der hätte begegnen können. Und vielleicht geht es auch anderen so, dass sie sich wünschen würden, ja, solche Seiten, solche Startups irgendwie noch besser kennenzulernen, aber vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit, dass sowas ein bisschen größer werden kann.
Das ist ein Portal, was sich auch dem lösungsorientierten Journalismus verschrieben hat. Ich habe da ja so als altgediente Journalistin ein kleines Problem immer, weil wenn ich denke, man arbeitet auf eine Lösung hin, dann muss diese Lösung ja immer noch nicht richtig sein. Also man gibt ja schon eine gewisse Richtung dann als Journalist vor. Wie sehen Sie das, Frau Borchardt?
Es geht darum, Perspektiven aufzuzeigen. Die können ja auch sehr unterschiedlich sein. Man schaut halt, ja, wie lösen Menschen Probleme, wie funktionieren Dinge auch anders. Also wir haben den Constructive Journalism Day veranstaltet mit der Hamburg Media School und dem NDR im vergangenen Jahr. Und da war ein Kollege, der einen Podcast gemacht hat, Geschichten gegen den Hass. Eine tolle Folge seines Podcasts war zum Beispiel, er hat den Fall eines jugendlichen jungen Mannes gefunden und ihn den begleitet, der mit anderen zusammen überlegt hatte, ob er sich dem IS anschließt und ausreist nach Syrien. Aber er hat sich dann dagegen entschieden. Er ist da geblieben. Und der Kollege Bastian Berbner, der hat gesagt, es wäre ihm natürlich ein leichtes gewesen, irgendjemanden zu porträtieren, der dann ausgereist ist ins Kriegsgebiet, ja, mit großem Drama. Aber er fand eben genau diesen Fall interessant von dem jungen Mann, der gesagt hat, nein, ich bleibe zu Hause, ich mache das nicht. Und nachzuverfolgen, warum er das gemacht hat. Und das ist auch, das ist ja nicht direkt lösungsorientierter Journalismus, sondern das ist ein Journalismus, der das ganze Bild zeigt. Es wird ja eben Journalisten oft vorgeworfen, ne, nur diese negativen, nur diese krawalligen Aspekte des Lebens zu zeigen und nie die, wo auch mal was jemand sich umentschieden hat, wo vielleicht was wenig Spektakuläres passiert ist, und einfach mal aufzuzeigen, was ist da in dem Kopf des Menschen vorgegangen, was hat ihm möglicherweise geholfen oder ihr, wer war da beteiligt, vielleicht Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das finde ich einen unheimlich guten Ansatz, der nicht irgendeine Lösung vorgibt, sondern einfach ein Beispiel aufzeigt, so kann es auch anders laufen.
Nun ist mir bei Ihnen beiden aufgefallen, wenn Sie Beispiele für inspirierenden oder positiv wirkenden Journalismus genannt haben, dass das eigentlich keine Nachrichtenformate ja waren, sondern eher hintergründige Sachen. Kommen wir dann aus diesem Nachrichtendilemma nicht raus, dass doch immer nur das Sensationelle, das Neue, das Gewalttätige quasi die Schlagzeilen bestimmt?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken, weil die Nachricht ist natürlich immer das Besondere. Andererseits muss man auch sagen, als der erste Impfstoff entwickelt wurde, ausgerechnet auch noch hier in Deutschland, war das auch eine riesengroße Nachricht und ist ja auch was Positives gewesen. Ich glaube, ein Problem ist, dass der Journalismus viel zu sehr vom Politikjournalismus oder von der Denke des Politikjournalismus dominiert ist, wo es ja doch immer darum geht, andere Leute dabei zu erwischen, wie sie Fehler machen oder Konflikte zu inszenieren. Denn wenn alles glatt läuft, ja, dann guckt man ja den Politikerinnen und Politikern auch nicht genug auf die Finger oder den Behörden. Also muss man mal auch gucken, streiten sich die da, wo ist der Konflikt? Und diese Art von, ich sage dann oft so Daumen hoch, Daumen runter Journalismus, also irgendwie hier, wer streitet sich mit wem oder wer hat gewonnen, wer hat verloren, ja, wer gewinnt die Wahl, wer nicht, der durchzieht den Journalismus schon ungeheuer stark. Und ich glaube auch, dass der das Bild des Publikums, aber da müssten Sie mir vielleicht widersprechen, das Bild des Publikums vom Journalismus sehr stark prägt.
Ich bin da auch gerade sehr am Überlegen, weil was mir noch so eingefallen ist, dass man vielleicht, also gerade an der Stelle beim Politikjournalismus oft auch viel Meinung im Journalismus mit hat. Und vielleicht ist das was, was man dann auch mit in die Headliner mit reinbringen kann, eben nicht unbedingt zu bewerten und die ganze Zeit nach den Problemen zu suchen, sondern einfach die Fakten zu berichten. Und das sind auch problematische Fakten, keine Frage, und die müssen auch berichtet werden. Und das ist ja auch für die Medien als vierte Gewalt, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, sicher Kernaufgabe und sehr wichtig. Aber vielleicht kann man da schon auch mit der Sprache ein bisschen arbeiten, wie man Kritik verkauft und ob man einzelne PolitikerInnen oder Parteien, Regierungen in ihrem Handeln dann komplett negativ darstellt und sagt, das war ein komplettes Desaster und Scheitern, sondern auch wieder hier sagt, naja, das und das lief nicht gut und das ist problematisch. Die Gründe für das Handeln waren vielleicht die und die, wenn das wenn man das darstellen kann. Und dann aber auch wieder mit reinbringen, was müsste die Politik jetzt machen? Und nicht nur sagen, es gab ein Impfdesaster und wir haben jetzt nicht genug Impfstoff und das ist schlecht und das war nicht gut organisiert von der Regierung, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, jetzt ist die Knappheit da, was kann man jetzt dagegen tun? Also das war jetzt zumindest der erste Gedanke. Ich hoffe, das hat gerade Sinn ergeben, was ich gesagt habe.
Ja, ich denke schon, dass das Sinn ergeben hat, vor allem, weil mir dann der Gedanke auch kommt, dass schon viel gewonnen wäre, wenn man nicht immer über Verlierer und Gewinner schreiben würde, also wenn man nicht jede Handlung immer sofort bewerten würde, ne? So kurzfristig auch. Ich merke so, im Journalismus ist ja wirklich ganz schön was im Fluss, was ich sehr positiv finde. Also wenn wir gerade die ganze Zeit über Negativität sprechen, dann ist das, glaube ich, als Wasserstandsmeldung richtig. Der Journalismus ist sehr viel von negativen Schlagzeilen beherrscht, aber es kommt sehr viel Positives an Input im Journalismus nach, in vielerlei Hinsicht. Wie empfinden Sie das, Frau Schumm? Würden Sie da dem zustimmen?
Auf alle Fälle. Und ich muss auch sagen, mir ist einfach so hochwertiger Journalismus sehr, sehr wichtig. Und auch jetzt, als es um die GEZ-Debatte in Deutschland ging, das habe ich schon irgendwie interessiert verfolgt. Und wie gesagt, ich lese sehr gerne Zeitungen und deswegen ist mir an der Qualität gelegen. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich das gerade schlecht finde oder als Belastung oder dass ich mich da überfordert fühle. Aber man kann ja immer verbessern und das ist immer irgendwie ein Prozess, wie in welche Richtung sich Journalismus entwickelt. Und deswegen gerade jetzt im Gespräch kamen mir so viele neue Punkte und ich glaube, dahingehend, wenn sich Journalismus in solche Richtungen, in diese Vielzahl an Richtungen und Möglichkeiten entwickelt, bin ich einfach gespannt, wie das weitergeht und freue mich, das irgendwie zu verfolgen. Und das stimmt mich auch recht hoffnungsfroh und hoffnungsvoll, dass es da eigentlich, dass die Qualität da jetzt nicht unmittelbar in Gefahr ist, auch wenn vielleicht aktuell Leser und Leserinnenzahlen zurückgehen.
Frau Breuchert, unsere Branche macht sich ja gerne selber ein bisschen schlecht, aber jetzt nach unserem Gespräch würde ich sagen, herrscht doch da ganz gute Zuversicht, zumindest von Konsumentenseite.
Ja, ich finde ja auch Selbstkritik was sehr Wichtiges und ich finde, das hat der Journalismus auch lange Zeit nicht so besonders gut gemacht. Und da kann man nur sagen, diese große Konkurrenz, dieses große Angebot, auch durch die sozialen Netzwerke, die so viele Inhalte bieten, dass man wirklich einfach auch darum ringen muss, mit einem guten Produkt, mit einem wirklich unverwechselbaren Produkt vielleicht auch, mit einem vertrauensbildenden Produkt da zu sein. Das hat aber auch eben wirklich was Gutes. Ich glaube, dass es dadurch einen großen Qualitätssprung gegeben hat. Und über Menschen wie Sie, Frau Schumm, da freut sich der Journalismus oder freuen sich Journalistinnen und Journalisten natürlich ganz besonders, weil Sie sind natürlich so das Publikum, was man gerne hätte. Menschen, die sich gerne auseinandersetzen mit Themen, die sich auch wirklich breit informieren wollen. Denn Journalismus ist ja wirklich zentral für unsere Demokratie. Inhalte gibt es überall. Meinung gibt es auch überall. Mit der Meinung, das sprachen Sie vorhin auch an. Aber wirklich faktentreue Recherche, Nachrichten nach Qualitätskriterien, das ist was wirklich nur Journalismus bieten kann. Und daran sollte der Branche wirklich gelegen sein.
Vielen Dank an Margarete Schumm, dass Sie uns als Hörerin Ihre Gedanken und Ihre Zeit geschenkt haben. Vielen Dank natürlich auch an Frau Professor Dr. Alexandra Breuchert, Journalistin, Publizistin und Beraterin. Das war nach Redaktionsschluss heute mit Brigitte Beetz. Und wenn Sie selbst einmal dabei sein möchten, mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.